Mit der Pressefreiheit sieht es in der Bundesrepublik nicht gerade rosig aus, um es mal höflich zu sagen. Wer es wagt, der Regierung ein bisschen zu kritisch auf die Füße zu treten, sollte sich besser einen schicken Bademantel zulegen. Schließlich stehen neuerdings morgens zwischen 5 und 6 die freundlichen Herren von der Spezialeinheit vor der Tür, um das Wohnzimmer mal gründlich auf den Kopf zu stellen. Ziel? Weniger die armen Besuchten in Panik zu versetzen, sondern vielmehr die neugierigen Nachbarn, die später tuscheln. Halt bloß die Klappe, du aufmüpfiger Bürger, mit oder ohne Presseausweis. In solchen Momenten heißt das Motto Unerschrockenheit, Baby. Ein Staat, der seinen Bürgern derart misstraut, schlittert ruckzuck in den Totalitarismus. Und genau davor sollte eine freie Presse eigentlich schützen, oder? Wir von Apolut nehmen diese Mission ernst und geben regierungskritischen Stimmen jetzt erst recht eine Bühne. Dass uns dafür schon mehrfach das Konto gekündigt wurde, na, das ist doch fast ein Ritterschlag. Es zeigt, unsere Arbeit sticht ganz oben. Und die Mächtigen würden uns am liebsten mit einer Extraportion Bürokratie in die Knie zwingen. An dieser Stelle ein dickes, leicht spöttisches Dankeschön an alle, die unser Programm als zwangsverpflichtete Kontrolleure verfolgen müssen. Und natürlich an jene, die das freiwillig tun und uns obendrein mit ein paar Kröten unter die Arme greifen. Ohne euch könnten wir nicht tun, was wir tun, kritische Stimmen zu Wort kommen lassen und den Debattenraum so breit halten, dass es der zweiten Garde des politischen Personals ordentlich auf die Nerven geht. Das nervt die bestimmt, aber wir nehmen es nicht persönlich, gehört zum Jobprofil des Journalisten, oder? Wer diese Art von Presse liebt, die nicht kuscht, unterstützt uns am nachhaltigsten mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Spende. Seit ein paar Wochen über eine schicke neue Kontonummer. Und noch ein freches Danke an alle, die schon so fix darauf angesprungen sind. Ihr seid die wahren Rebellen. By the way, der Enkel und sein Opa träumen von Frieden in Europa, während andere lieber Kriegsspielchen üben. Wir von Apolut pfeifen auf jede Form von Kriegstüchtigkeit. Deutschland soll friedensfähig bleiben, basta. Eines ist klar. Das wird ein Marathon, aber mit euch im Rücken rocken wir das. Und nicht vergessen, ein freches Lächeln in diesen Zeiten zeigt den Machthabern die Zähne und macht nebenbei Laune. Immer mehr Menschen fordern mehr Demokratie und die werden wir erstreiten. Eine freie Presse ist dann nicht nur Beiwerk, sondern der Star der Show. Danke für eure Treue.
Apolut. Empathie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast, Sebastian Bölger. Hallo Sebastian.
Hallo, grüße dich, Rüdiger.
Du lebst in Spanien. Darf ich fragen, was der Grund ist?
Du, ich lebe bereits, also diesen Januar jetzt, offiziell die Hälfte meines Lebens in Spanien. Bin damals nach Mallorca gezogen, das hatte familiäre Gründe, wir hatten ein Boot in der Familie, wollten ein Business aufmachen und wollten aus ursprünglich mal 2 Wochen mal ein bisschen mithelfen, wurden dann 3 Monate und dann wurden auf einmal 25 Jahre daraus. Wobei ich jetzt die letzten 2,5 Jahre nicht mehr auf Mallorca lebe, sondern auf dem Festland in Denia.
Mhm. Wo ist das ungefähr? Ist das so Süden, Norden? Spanien ist ja groß.
Jetzt an der Ostküste zwischen Valencia und Alicante, also Costa Blanca. Sehr schöner Ort, also wirklich ein sehr schöner Fleck Erde, der es wert ist, sich mal anzuschauen.
Ja, muss man heute fragen, weil Deutschland ist ein Land, das sich sehr verändert hat und viele Menschen wandern oder sind in den letzten 5 Jahren im Grunde seit Corona war der Impact, und viele Leute wandern halt aus, haben den Schluss gefasst, wirklich auszuwandern. Und bei dir ist das aber schon vor sehr langer Zeit gewesen, hatte nichts mit der deutschen Regierung zu tun, ne?
Nein, hatte es nicht, aber wenn du mich so fragst, ich würde auch nicht mehr zurückgehen, ganz im Ernst. Also ich beobachte meine alte Heimat sehr von außen und ich muss sagen, ich habe, glaube ich, auch einen relativ guten und differenzierten Blick auf Deutschland von außerhalb. Ich informiere mich so ähnlich wie wir alle in unserer Medienblase. Apolut zum Beispiel, dann der Rubicon, was ja heute Manova ist, in den Nachdenkzeiten. Und das sind für mich so die Medien, die ich konsumiere, auf denen ich mich informiere. Und ja, ehrlich gesagt, mir gefällt das auch nicht, was da passiert.
Mhm. Europa ist in einem seltsamen Umbruch. Aber darüber wollen wir gar nicht sprechen. Wir wollen eigentlich über den Menschen sprechen. Du hast mich vor längerer Zeit angeschrieben und hattest eine Idee. Und diese Idee ist auch eine Idee, die mich seit langem tief beschäftigt. Was ist der Mensch eigentlich wirklich und warum sind wir so, wie wir sind? Sind wir nicht doch anders? Es gibt ein Buch von Rutger Bregman, ein Holländer, Niederländer, der einen Bestseller geschrieben hat, und dieser Bestseller heißt Im Grunde gut. Und dort hat er beschrieben, dass der Mensch, wenn man ihn denn etwas mehr in Ruhe lassen würde, nicht in Zwang und nicht in solche Schuhkartons, wie wir so durch die Politik gewohnt sind, das mache ich jetzt mal ganz kurz, und durch Erziehungssysteme und so weiter, durch Gesellschaftssysteme, dann würde der Mensch eigentlich in eine Pendelsituation kommen, in der er in Ruhe gelassen werden will und eigentlich auch ganz gut leben würde. Es gibt ein sehr interessantes Zitat in dem Buch. Ich nehme mal meinen Kopf zurück. Das heißt, der Mensch wird erst dann besser, wenn sie ihm zeigen, wie er ist. Anton Tschechow. Und das ist eigentlich für mich auch so ein ganz wesentlicher Punkt, dass wenn der Mensch sich besinnen würde auf das, was er wirklich ist, dann würde er ganz andere Sachen machen.
Ja, vor allem, man sollte ihm mal die Ruhe geben, rausfinden zu können, was er ist. Denn das ist ja genau das, was in meiner Ansicht nach seit Jahrhunderten verhindert wird, dass wir einfach schlichtweg nicht in Ruhe gelassen werden, genau um das zu verhindern. Sobald der Mensch nämlich anfängt nachzudenken, sobald der Mensch anfängt, sich darauf zu konzentrieren, was er denn alles ist und auch sein kann, wird es unangenehm für eine Handvoll Menschen. Es sind ja nicht viele Menschen, die das machen, ja, seit Jahrhunderten. Sind, wenn man so schön sagt, eigentlich das 1%, ja, von uns, die sich, die damit Geld verdienen, die damit ihre Position erhalten und im Endeffekt, ja, wie schon gesagt, also, sehr effizient dafür sorgen, dass wir nicht darüber nachdenken, wer wir sind und uns nicht in Ruhe lassen. Also es ist der Schritt davor noch, ja, erstmal die Ruhe zu bekommen, um nachdenken zu können darüber, wer und was wir eigentlich sind. Ich denke mal, da kommen wir noch später noch drauf im Gespräch.
Hast du selbst das durch dein Leben in Spanien erlebt? Ist das da ruhiger? Ist das da? Hattest du schon vor 25 Jahren diese Idee oder bist du durch Spanien drauf gekommen, durch das Leben in Spanien darauf gekommen?
Teilweise, ja. Wobei ich muss sagen, also ich beschäftige mich seit vielen Jahren schon mit diesen Themen, mit spirituellen Themen. Und das erste Buch, das ich gelesen habe, das war Mitte 90er von Dr. Joseph Murphy, Die Macht ihres Unterbewusstseins. Und da fing das bei mir an. Und seitdem beschäftige ich mich mit diesen Themen. Und kommt auch nicht von ungefähr, meine Mutter ist eine Homöopathin. Und ich habe also auf der Ebene schon sehr viel als Kind mitbekommen. Und mir ist der gedankliche Umgang mit Energien sehr geläufig. Ja. Weshalb ich mich, wie gesagt, schon seit vielen Jahren damit befasse. Aber mir hat immer eines gefehlt, weil ja, also ich bin auch die New Age Phase durchgelaufen, ja, als zum Beispiel The Secret rauskam 2006 so. Und das hat mich in ein Riesenloch gestürzt, muss ich ehrlich sagen, weil auf einmal, ja, es wurde einem etwas in die Hand gegeben, was uns angeblich sofort befreien kann. Kreiere dir deine Realität selbst. Du kannst dir deine Realität erschaffen. Gedanken sind Kräfte und das sind sie. Ja, da bin ich 100% davon überzeugt. Aber es gab eben eine Sache, die ich damals, so wie viele andere auch, nicht richtig gemacht habe. Ich habe im Endeffekt nur von einer Seite auf die andere geschaut, aber ohne tatsächlich die Verantwortung dafür zu übernehmen, was ich damit eigentlich anfange. Ja. Und die Ohrfeige musste ich erstmal kassieren. Und die habe ich kassiert, ein paar Jahre lang. Und das war wichtig, war eine wichtige Erkenntnis. Ja. Aber dennoch hat mir immer eines gefehlt, denn, weißt du, wir können uns, ja, wir können viel philosophieren, ja, und wir können uns bedenken, ja, wir wissen alles, wir haben so viele Bücher gelesen, etc. Aber wie erklärt man zum Beispiel jemandem, was die Gräueltaten in der Welt sollen. Ja, wie kommt man dazu, jemandem zu sagen, mit meiner philosophischen Ansicht, wie kann ich zum Beispiel Gaza erklären? Ja, und solche Dinge. Und da hat mir immer ein Stein gefehlt, denn im Endeffekt war ich auf der gleichen Welle wie die meisten Menschen, was unser Menschenbild angeht. Ja, was für ein Bild haben wir Menschen von uns? Und da war ich ja auf der gleichen Ebene. Weißt du, diesen eingebauten Zynismus, den wir alle haben, ja, mit Bezug auf uns, mit diesem Bild über uns. Im Endeffekt sind wir eigentlich alle, ja, wir sind nur ein verschwindend kleiner Teil in der massiven Geschichte dieser Erde. Und ja, es gibt da so Witze, weiß nicht, die kennst du wahrscheinlich auch. Da treffen sich zwei Planeten, sagt der eine, du, ich habe irgend so ein Virus, das nennt sich Menschheit, sagt der andere, ja, du, kein Ding, das geht bald wieder vorbei. Weißt du, solche Witze und solche Kommentare sind in der Regel immer en vogue, ja. Da kommst du immer mit an, jeder kann sofort drüber lachen und mitsprechen, weil wir im Endeffekt alle eingepflanzt haben in uns, dass wir als Spezies schlecht sind. Und das ist eine Sache, die ich immer, ja gut, ja, man macht es halt, ist ein Witz, ist lustig, tralala, jeder kann sich damit identifizieren sofort. Aber ich habe immer gedacht, nee, das ist eigentlich Quatsch. Ja, ist eigentlich Quatsch, das ist eigentlich nicht richtig. Und dann kam dieses Buch. Und das hat mir wirklich ganze Scheunentore geöffnet. Das war ein Mosaiksteinchen, das mir echt gefehlt hat, in dieser Weltansicht, in meinem spirituellen Wachstum, weil ich jetzt endlich gemerkt habe, oh, jetzt kann ich tatsächlich anfangen, in Ruhe mit mir zu kommen. Ja? Mit mir als Spezies. Denn wie kann ich denn anderen Menschen helfen, wenn ich in mir selbst immer noch der Meinung bin, dass meine Spezies eigentlich schlecht ist? Und das ist so, das gibt so eine Basis für ein komplett neues Menschenbild. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe wieder angefangen, Menschen zu mögen. Ja? Sehr sogar. Und man sieht auch die Nachrichten, man sieht auch alles, was so um einen herum passiert, mit einem ganz anderen Licht auf einmal. Ohne Naivität natürlich. Ja? Es geht nicht darum, jetzt hier naiv zu sagen, jetzt haben wir uns alle lieb und alles ist supi. Aber es gibt eine gewisse Basis, mit der man dann mit Freundlichkeit und mit Sympathie auf uns schauen kann und so viele Dinge dann auch wirklich wieder mögen kann bei Menschen. Das hat mir sehr geholfen. Das kam so, ich glaube, im Lockdown war das, 2020 kam das zu mir, ja.
Also ich mache mir auch sehr viele Gedanken. Wir haben ja telefoniert und ich habe ja auch gesagt, ich mache mir auch sehr viele Gedanken darüber. In diesem Kanal gibt es sehr viele Gäste, die sich auch sehr viele Gedanken darüber machen. Wir Menschen kommen von klein auf in eine Situation hinein. Also wir landen irgendwann als Säugling zu Hause und die Eltern sind voll im Kopf mit ihrer Welt. Und diese Welt bedeutet, jetzt mache ich das ganz platt, Kühlschrank voll machen, Wohnung pflegen, arbeiten, Geld verdienen, Miete zahlen, und so Auto bezahlen, alles Mögliche bezahlen und dafür arbeitet man. Also der Mensch wird in eine Welt hineingeboren, in der er glaubt, dass das alles reale Situationen sind, die unabdingbar und unabänderbar sind. Die Politik schreibt dann und durchs Parlament völlig neue Gesetze. Jede Regierung macht irgendwie 30, 40, 50 neue Gesetze und alle halten sich dran und alle sagen, ja, das ist die Realität. Und in diesem Korsett der Wahrnehmung, also ich mache das jetzt ganz klein, da könnte man Bände über Bücher schreiben drüber, sind wahrscheinlich auch schon geschrieben, in diesem Korsett werden wir groß und glauben, das sei die Realität. Und das ist nicht die Realität, weil diese Realität ist eine Anpassung. Also wir passen uns an diese Realität an, aber diese Realität zeigt uns irgendwann, dass diese Anpassung völlig schräg ist.
Ja, ich meine, wir müssen uns ja, und das ist so, das ist nochmal unsere Konditionierung, ja. Also wir müssen uns ja irgendwie selbst erklären können. Und das fängt eben im Kleinkindalter an. Man fängt an, Hand erklären. Man fängt an, Papa, Mama wahrzunehmen. Ja, das sind alles Dinge. Weißt du, Realität ist ja ein sehr flexibler Begriff. Ja, also es gibt mindestens 8 Milliarden verschiedene Realitäten auf der Welt und die ändern sich auch konstant. Und das ist zum einen sehr anstrengend, aber zum anderen auch wunderschön. Denn das ist ja eigentlich genau das, was Leben ausmacht, ja. Nun ist es halt so, dass die Erklärungsversuche, die kriegen wir von Generation zu Generation überliefert. Unsere Urgroßeltern haben es unseren Großeltern erzählt, unsere Großeltern unseren Eltern etc. Und da schwingt eben immer ein Grundtonus mit, nämlich der, dass wir im Grunde eigentlich immer, ja, der Mensch ist schlecht und wir müssen uns eigentlich für uns schämen. Ja, es kommt immer so eine Grundscham von Generation zu Generation zu Generation mit. Das ist so versteckt. Ja, dass wir das überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Ja. Du kannst Leute darauf ansprechen und die meisten Leute sagen, nee, ist doch Quatsch, ist doch gar nicht wahr. Ich bin A, kein Menschenfeind, B, ist doch alles gut und C, lass mich mal in Ruhe, ich habe jetzt einen Kühlschrank zu füllen. Da kommen wir nämlich auch gleich zum nächsten Thema, zum Thema, die Leute können einfach nicht mehr sich hinsetzen und reflektieren, weil sie den Kühlschrank voll machen müssen, ja. Also das ist auch Teil dieses Programms, Teil dieses Ablenkungsprogramms, die Leute mit Arbeit zuzuschütten und vor allem auch dann die Faktoren außenrum so unangenehm zu machen, dass da einfach kein Platz mehr ist für Gedanken, ja, für Reflexion. Und ich denke mal, wir alle spüren ja irgendwie, es sind Leute, die etwas feinfühlig sind, spüren, dass sich momentan einiges tut. Wohin das geht? Keine Ahnung, aber es verändert sich was in der Atmosphäre, es verändert sich was in der Luft. Und ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Nuklearkrieg? Nee, glaube ich nicht. Also denn die Leute, die sowas anzetteln, die wollen ja auch noch hier irgendwo wohnen wollen. Ja, das glaube ich nicht, aber es wird erstmal noch ein bisschen krachen, aber ich denke mal, wir gehen auf eine sehr interessante und sehr wichtige Zeit zu. Und da bin ich sehr gespannt. Und also Dinge wie dieses Buch, das kam ja nicht umsonst erst vor, weiß nicht, wie lange es ist, her, 6 Jahre, als das rauskam.
Ja, 20, 1920. Es war vorher schon verlegt worden in Amerika und so, aber in Deutschland übersetzt 2020. 2019, 2020.
Genau, dieses Buch kam zum richtigen Zeitpunkt. Und ich muss sagen, ich hatte hier auch geschrieben, selbst in unserer Blase, in unserem Dunstkreis, in unserem Mediendunstkreis, wird es zwar ab und zu erwähnt, aber es ist meines Erachtens noch viel zu unterbeleuchtet, dieses Buch. Da muss wirklich mehr drüber gesprochen werden, weshalb ich dir, Rüdiger, so unglaublich dankbar bin, dass du diesen Haken aufgenommen hast, den ich dir da geschickt habe. Denn das ist so eine Herzensangelegenheit für mich. Ich möchte, dass dieses Buch mehr Bekanntheit bekommt und vor allem auch der Inhalt den Menschen nahegebracht wird. Es ist eben nicht nur irgendein spiritueller Hokuspokus. Es ist tatsächlich ein Paradigmenwechsel, der jetzt stattfinden darf. Nicht muss, sondern darf.
Ja, wir haben also, ich mache ja häufig solche Sachen. Ich bin ja selber Therapeut und so. Und ich habe für mich festgestellt, dass die Menschen in der Bewegung zunächst einmal ganz tief in die Politik reinschauen. Also Friedensbewegung. Also Friedensbewegung. Ich mache jetzt mal den Satz Friedensbewegung. Die meisten Friedensbewegungen, die in Deutschland stattgefunden haben, die ich auch weltweit sehe, sind Antikriegsbewegungen, aber keine Friedensbewegungen. Sie kümmern sich darum und sehen darin den Schrecken des Krieges und rufen dann, wir brauchen Frieden, wir brauchen Frieden. Aber sie haben in der Mehrheit, und ich kenne sehr viele dort bekannte Leute und so weiter, und ich weiß, dass in der Mehrheit der Begriff Frieden völlig ungedacht ist. Also der Begriff Frieden ist ein Begriff, den die meisten Leute im Sinne von lasst mich mal in Ruhe definieren. Also lasst mich in Ruhe, ihr Politiker, lasst uns doch alle mal in Ruhe, wir kriegen das schon alleine hin. Ne? Aber der Begriff Friede selbst wird nie definiert als etwas, was er dann tatsächlich ist, weil er auch schwierig zu definieren ist. Es ist nicht einfach zu definieren. Und da gucken die Leute und bleiben irgendwie wie so ein Magnet auf die politischen Situationen. Du siehst es in jeder Newsgroup, die sich in dieser Bewegung etabliert hat, sei es Facebook, sei es Telegram, sei es LinkedIn, sei es X oder sonst was. Es wird sich um die Politik gekümmert und im Tenor ist es immer die Suche nach einem Befreier, nach einem Erlöser, nach jemand, der das jetzt ganz anders macht als vorher und zwar so macht, dass ich davon profitiere im Sinne von, lasst mich mal in Ruhe. Und der lässt mich jetzt in Ruhe. Und das ist aber nicht die Aufgabe von Politik. Die Aufgabe von Politik ist nicht, lasst mich in Ruhe. Ja, und das verstehen viele, die dann in diesem Blickwinkel verhaftet bleiben, nicht. Viele gehen dann in Richtung, wie ist der Mensch wirklich? Wie tickt der? Also viele gehen in die Psychologie oder in die Seele, in die Spiritualität und so weiter und fangen dann an, ganz anders über diesen Blick in die Politik nachzudenken. Das gibt es in der Bewegung und diese Leute werden immer mehr, das nehme ich wahr, aber diese Leute sind der kleinste Teil in dieser Bewegungsgesellschaft. Das nehme ich auch wahr, weil alle Leute, die dort neu reinkommen, fangen erst einmal an, wieder das ganze System verstehen zu wollen. Vor allem das Finanz-, Wirtschaft-, kapitalistische System, das politische System, die Kriege und all solche Dinge. Und da verweilen die Leute meistens so 4, 5 Jahre drin. Manche verweilen ein Leben lang da drin. Und dann geht es wieder so, dass dann, und es ist immer so, dass man dann immer abwarten muss, wie weit sind die Leute wieder und wie die neuen. Und wenn dann eine neue Krise kommt, wie Corona, gehen dann auch wieder viele unter und viele rein und viele streiten sich und so weiter. Also der Prozess, das will ich damit nur sagen, dass der Mensch im Grunde gut ist und dass ich das selbst so intuitiv auch erfasse, ist ein Entwicklungsprozess bei den Menschen. Das ist kein Prozess, den die spontan und richtig, das sind die wenigsten, haben, aber das, da müssen sie sich hin entwickeln. Leider ist es so.
Es ist vor allem ein lebenslanger Prozess. Denn wir arbeiten ja immer sehr gerne auf irgendwas hin. Ja, es muss alles immer irgendwo ein Ende haben. Und wir arbeiten und arbeiten und buckeln auf irgendwas hin. Und dann 40 Jahre lang gebuckelt und dann bin ich in der Rente, es ist alles gut, jetzt bin ich da. Ja, nix bist du. Also das ist ein, allein dieser Paradigmenwechsel, das Sinn macht, von einem Ende wegzudenken, sondern zu sagen, das hört nicht auf, Leute. Das ist konstant. Selbstreflexion ist ein konstanter, lebenslanger Prozess. Und wenn du das Thema Frieden ansprichst, ich fand ein Zitat immer sehr interessant. Ich meine, Frieden heißt Verantwortung übernehmen. Denn die meisten Leute denken ja immer, Frieden ist nur das Gegenteil von Krieg, aber das ist nicht richtig. Frieden ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr viel schwierigerer Prozess, weil er es braucht, dass wir uns selbst an die Nasenspitze fassen. Und insofern Verantwortung für diese Abfolge haben, ja. Zuerst mal, was denken wir? Wie denken wir? Dann, was fühlen wir? Dann, was sagen wir darauf? Und wie agieren, wie handeln wir dann darauf? Ja, das ist ja diese Abfolge, die in uns. Und das erstmal zu beobachten, ja, beobachte dich mal selbst. Was denkst du? Was fühlst du? Was sagst du dann? Und wie? Entweder reagierst du oder antwortest du. Das ist auch ein schöner Unterschied zwischen Antworten und Reagieren. Das ist ja, allein das ist schon ein buchfüllendes Thema. Diese hundertstel Sekunde zwischen einem Trigger und dem, was dann von mir aus danach kommt, ja. Dieses ganz kurze Überlegen, reagiere ich oder antworte ich? Und das ist unglaublich schwer. Ja, also ich bin der Letzte, der jetzt hier das von sich behaupten kann, dass ich das alles weiß, um Gottes Willen. Ich bin sehr impulsiv. Aber immerhin mal diesen Gedanken zu wagen, das überhaupt anzunehmen als solches, als Konzept und zu sagen, okay, gut, Friede heißt, ich bin imstande und immer ein Stückchen mehr, immer ein kleines bisschen mehr imstande, ganz kurz nachzudenken, bevor ich irgendetwas tue, sage oder reagiere. Oder ob ich antworte. Ja, das ist meines Erachtens eine Definition von Frieden, nur eine von vielen.
Ja, Frieden ist ein Entwicklungsprozess, das hast du schon richtig gesagt. Frieden ist nichts in drei Sätzen oder in einem Absatz beschriebenes, das ich dann erlerne und das ich dann kenne und das ich dann weiß und deswegen bin ich jetzt friedlich. Frieden bedeutet, dass ich mich in Friedensfähigkeit versus Kriegsfähigkeit, nicht? Also bei uns will der Verteidigungsminister die Deutschen in Kriegsfähigkeit bringen. Und wir müssen eigentlich in Friedensfähigkeit hineingebracht werden. Und Friedensfähigkeit bedeutet, dass ich erst einmal ein Bildungssystem habe, in dem der Mensch sich selbst entwickeln darf. Und zwar so, wie er gedacht ist, von wem oder von was auch immer. Spielt jetzt erstmal keine Rolle, ob das jetzt von Gott gedacht ist oder von der Natur gedacht ist. Aber so, wie er gedacht ist, sich frei entfalten kann. Natürlich mit ein paar Planken rechts und links, wo die Eltern sowas wie Mentoren sind und die Lehrer so etwas wie Mentoren und so weiter. Und das ist auf gar keinen Fall so etwas wie falsche Konditionierung, Verschränkungen etc. geben kann. Aber es ist ein sehr komplexes Feld. Also die Psychologie weiß da sehr viel drüber, aber das kommt halt nicht an die Oberfläche nicht mal des Mainstreams, um dort interessierte Bürger zu finden, die sich selbst da mal auf den Weg machen und sagen, ich möchte mal zurück in das, was ich wirklich bin und in das, was ich wirklich auch sein möchte. Und das ist in der Regel nicht Kriegsfähigkeit. Das ist in der Regel auch nicht überkapitalistisch zu sein, also Milliardär und Millionär und Hypermillionär zu werden, sondern es ist in erster Linie die Sorge um die eigene Familie und die in richtige Bahnen zu kriegen. Gemeinsam natürlich mit der Frau und mit dem Kind und so weiter. Und das sind ganz andere Dinge, als das, was wir gelernt oder wozu wir konditioniert sind und was wir von den ganzen Institutionen in unserer Gesellschaft auch zu lernen haben. Das ist ein ganz anderer Weg.
Ich meine, du sprichst da natürlich auch ein ganz wichtiges Thema an, und das ist das Bildungssystem. Denn wenn wir, ja, also wir können auf unserer Ebene jetzt, weiß ich nicht, wie alt du bist, aber ich bin jetzt 50 geworden, dieses,
Ich bin
und,
63.
okay, Glückwunsch.
Wieso? Wieso?
Das
Glückwunsch,
sieht
meinst
man dir überhaupt nicht an. Sieht man dir absolut nicht an. Was ich sagen möchte, ist, dass was in unserem Alter jetzt, wir können nur dafür sorgen, dass zum Beispiel Themen wie diese an die Menschen getragen werden. Ja, dass immer mehr innere Tore geöffnet werden. Leute, schaut euch das an. Wenn ihr ein Antidot haben wollt gegen einen Merz, der uns kriegstüchtig machen möchte, dann lest dieses Buch. Macht euch Gedanken über diese Dinge. Aber wo wir eigentlich wirklich ansetzen müssen für die Zukunft ist das Bildungssystem, ist das Schulsystem. Und da gibt es ja schon Alternativen. Ja. Es gibt ja schon sehr viele interessante Dinge. Also mir fällt da gerade zum Beispiel der Ricardo Leppe ein. Sagt dir was, ne? Dieser Tiroler, was ist er eigentlich? Ich glaube, er ist ein Zauberer. Ja, er ist ein Zauberer. Und der ist aber eben besonders, ja, besonders dotiert in gewisser Weise, und der hat ein Gehirn und eine Denkweise, die ist einfach nur sagenhaft. Und wenn man dem ein bisschen zuhört, was er mit Kindern macht, in allen Altersgruppen, ja, da müssen wir hin. Yes. Das ist genau das, worum es geht. Sorgt dafür, dass der Mensch selbstständig lernen kann, selbstständig zu sein. Und das ist also, weißt du, wir sind ja sehr gewohnt, uns abhängig zu machen. Denn es ist nun mal in Anführungsstrichen einfacher. Ja, wir sind Gewohnheitstiere, wir sind von Natur aus so geschaffen, möglichst viel Schmerz zu vermeiden. Und das ist insofern auch nichts Falsches, aber wir übertreiben es einfach in der Richtung, dass wir alles, was in irgendeiner Weise sich unangenehm anfühlt, von uns wegdrücken. Und ja, Frieden kann auch zum Teil schmerzhaft sein. Ja? Das heißt nicht, dass Frieden alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern Frieden ist ein täglicher Prozess, den es auch wirklich zu verteidigen gilt. Ja? Da kann man nämlich das Wort Kampf auch mit einspielen lassen, aber auf einer anderen Ebene. Ja, in einer anderen Hinsicht. Insofern, dass einfach auch der Friede ein Pflänzchen ist, das konstant gegossen werden darf. Und was vor allem, Friede ist vor allem nichts Statisches. Ja, wir denken immer, jetzt haben wir den Frieden erreicht. Nee, Freunde. Frieden ist eine Sache, das ist ein lebendiges Tier, das konstant seine Bewegung braucht. Und dass man auch immer aufs Neue wieder neu definieren darf. Ja, dafür sind wir Menschen ja so geschaffen. Wir sind Schöpfer. Ja, jeder von uns. Und das ist das Geniale an der Sache. Also die meisten Leute frustriert dieser Gedanke, aber ich finde diesen Gedanken so wunderbar. Aber das macht einfach wirklich nur dann Sinn, wenn man gewisse Ingredienzien zu diesem Frieden überhaupt erstmal erlernt, wahrnimmt und als solche auch in sein Gedankenspektrum erlaubt. Ja? Und dazu gehört zum Beispiel eben so etwas wie dieses Buch. Und das Grundwissen darum, dass wir Menschen eben nicht schlecht sind, so wie uns das über Jahrhunderte hinweg eingeredet worden ist, dass wir es wären. Und das fing ja meines Erachtens schon, ja, vor Christus an. Also ich meine, die Kirchen haben das natürlich auch enorm ausgeschlachtet. Ja, dieser Schuldgedanke ist eines der besten Geschäftsmodelle der Welt und funktioniert heute noch, ja. Also ich meine, das Thema Absatzhandel ist ja wirklich moderner denn je.
In Deutschland funktioniert das gerade sehr, sehr gut im Sinne von Nazi-Rechts und also die ganzen Friedensaktivisten werden diffamiert als rechts, als Nazi. Egal was du, wenn du die Narrative der Regierung nicht haben willst, dann bist du gleich ein Nazi. Ein gutes Beispiel, das beste Beispiel ist für mich, weil es so lächerlich ist und weil es alles offen zeigt, ist Elon Musk. Also wie das in Deutschland gerade mit Elon Musk gesehen wird. Am Anfang seiner Tesla-Modelle war das die grüne Idee schlechthin. Juhu, endlich haben wir jemanden, der die grünen Autos baut. Und jetzt ist er bei Trump Berater und versucht dort der Regierung Gelder zu sparen. Das ist und hatte nun etwas gefunden, wo er ein paar Milliarden sparen kann. Und das macht er jetzt sehr aktiv. Und das sind leider die Fördertöpfe der Linken. Das sind leider diese Fördertöpfe, wo die zu Demos rennen dürfen, Omas gegen rechts und dort ihre Büros finanziert bekommen und was weiß ich noch alles. Und die sind jetzt leider, die hat er jetzt leider ausgetrocknet, diesen Sumpf. Und jetzt heißt es, also Böhmermann sagt halt eben, Jan Böhmermann sagt, und nicht nur er, sondern viele Linke sagen, sogenannte Linke sagen, wenn du ein Tesla fährst, bist du ein Nazi. So einfach ist das. Also das muss man sich mal vor. Und das läuft bei den Deutschen durch diesen Reflex der Vergangenheit, den ja die Deutschen heute gar nicht mehr haben. Also niemand, also der müsste schon 100 sein oder 98, der jetzt noch als Nazi tätig und aktiv gewesen ist im Zweiten Weltkrieg mit Herzblut für Hitler. Und ich glaube, diese Gruppe in Deutschland ist bei 0,00000000000001. Ein paar Überlebende, die über 100 sind. Mehr ist das nicht mehr, weil du kannst ja auch niemanden dafür verantwortlich machen, wenn er in der Hitlerjugend war. Also jetzt mit 16 Jahren hat er dann ein Gewehr in der Hand bekommen. Die letzten, die dann da irgendwas verteidigen sollten, die kann man nicht zur Rechenschaft ziehen. Ist meine feste Überzeugung, was Kinder sind. Die wurden missbraucht. Aber dieser Schuldkomplex, der funktioniert in Deutschland wahnsinnig gut und er lässt, ist eine politische Doktrin geworden, die sehr gut funktioniert.
Ja, es ist ein Ja, ich meine, der Marshallplan ist ja auch nicht umsonst so kreiert worden. Ja? Also das ist eine Sache, die hat Hand und Fuß, die hat funktioniert und sie wurde meines Erachtens auch absichtlich kultiviert, um, wie es immer so schön heißt, ja, die Amerikaner oben, die Russen draußen und die Deutschen unten zu halten. Das ist also dieser berühmte Ausspruch. Das hat Konzept. Und das hat es seit mehreren Jahrzehnten jetzt. Und dieses ganze Nazi-Getöns, weißt du, ich meine, das Ganze fing ja vielleicht schon ein bisschen vor Corona, mit Corona absolut an, dass sie tatsächlich imstande waren, ein Bild einfach komplett um 180 Grad umzudrehen. Ja? Ich weiß nicht, ich saß da und habe Bauklötze gestaunt, wie sie imstande waren. Einfach das Ganze komplett umzudrehen. Alles, was ich aus meiner Erfahrung, meiner Erziehung, alles, was irgendwie ganz klar links ist, ja, Verteidigung der Unterdrückten, Redefreiheit. Ja, alles ganz klar, linke Gedanken wurden auf einmal als rechts geframed. Ich finde, also da muss ich ehrlich sagen, diese Dekonstruktion der Gesellschaft, wie sie das hinbekommen haben, genial. Also wirklich, da müssen sie wirklich jahrelang dran gearbeitet haben. Echte Profis, denn das sind wirklich Profis, die da dran arbeiten. Ja? Wir reden nicht von irgendwelchen Schicksalsschlägen oder von irgendwelchen, so ist der Mensch normal. Nein, 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 nein. Da arbeiten Profis dran, da arbeiten Marketing-Spezialisten dran und die werden alle bezahlt und zwar sehr gut. Und das funktioniert. Und das funktioniert aber halt eben nur, wenn wir ihnen diesen Raum doch lassen. Ja? Ich sage immer, es gibt kein Vakuum im Universum, es gibt kein Nichts im Universum, es gibt nur das eine. Und wenn du etwas wegnimmst, es gibt es nicht, es ersetzt sich sofort durch was anderes. Ja? Aber wenn wir nicht hinter dem sind, was sich da bewegt, ja, der Raum, der da geschaffen wird, wird sofort geschlossen von diesen Menschen. Und wenn wir da nicht reinkommen, dann wird es so weitergehen über die nächsten 100 Jahre, 150 Jahre. Und das ist eben, aber damit wir dazu überhaupt imstande sind, bedarf es eines Paradigmenwechsels. Und der beinhaltet unglaublich viele Theorien, auch Gedanken und vor allem auch Handlungen, Aktionen. Und eine davon ist eben, was dieses Buch beschreibt. Ja. Und was ich anfangs noch sagen wollte, Rüdiger, ich bin dir deshalb so dankbar, dass du mich hier eingeladen hast, weil ich bin ja im Endeffekt, sagen wir mal so, in unserer Gedankenwelt, in unserer Blase, ein Nobody. Ja, ich habe weder ein Buch geschrieben, noch stehe ich auf irgendwelchen Bühnen, noch gehe ich auf irgendeine Demonstration, habe ein Mikro in der Hand. Aber ich bin, was das angeht, sagen wir, ein Normalo aus der Gesellschaft. Und dennoch kann man auch jemand wie ich, wenn er ein Thema hat, was ihn interessiert und wirklich rausgeht und die Leute anspricht, auch anfangen, Reichweite zu kreieren. Ja? Und das ist, was ich mit diesem Interview den Leuten mitgeben möchte. Wenn ihr ein Thema habt, was euch interessiert, wenn ihr ein Thema habt, von dem ihr wisst, dass es wichtig ist für die Menschheit, geht raus. Sprecht die Leute an. Bewegt euch. Ja? Redet mit euren Nachbarn, redet mit euren Familien. Das ist mir sehr wichtig, das hier zu erwähnen, denn ich habe mich gefragt, was mache ich hier eigentlich? Ja? Was will ich anfangen mit diesem Interview? Und das war für mich der Grundgedanke. Leute, ihr könnt das auch tun. Bewegt euch. Macht was. Habt ein Thema, wo ihr wisst, das macht Sinn für die Menschheit. Geht raus, sprecht mit den Menschen. Geht den Leuten auf die Nerven. Schreibt ihnen 15, 16, 17 E-Mails, bis sie zurückkommen. Aber bleibt dran. Das ist für mich eine wichtige Message, die ich hier weitergeben wollte in diesem Interview vor allem.
Ganz so unbekannt bist du ja nicht. Also du schreibst ja auch Artikel für
Ja,
Manovo.
ich hab das angefangen, das war mein erster Schritt, ja. Ich habe die Elisa Gratias angeschrieben und habe ihr einfach dieses Thema vorgeschlagen und die hat sofort reagiert. Das ist eine gute, die weiß, ja,
Die ist ja auch für dieses Thema sehr offen.
die hat ein Gespür dafür vor allem. Und
Ja.
ich mag sie, also ich beobachte viele ihrer Sendungen auch genau aus diesem Grund, weil sie einfach sehr feinfühlig ist, ja. Und sie hat auch sehr viel Wissen. Und die habe ich angeschrieben und die hat gesagt, ja, warum nicht? Und dann habe ich mich hingesetzt und habe dieses Buch nochmal durchgelesen, zum dritten oder vierten Mal jetzt, und dann eine Rezension geschrieben. Einen kleinen Artikel über das Buch und auch meine Schlussfolgerungen aus diesem Buch, ja, in einem Artikel auf Manova.
Kannst du deine Schlussfolgerung mal so erzählen hier jetzt im Interview? Was sind so deine, oder sagen wir mal so, was ist im Grunde gut an uns Menschen? Oder wie kommen wir wieder in die Grundlage, dass wir vermehrt das Gute schaffen und nicht diesen Kampf um alles?
Wir dürfen uns trauen. Weißt du, das ist das, was ich vorhin mit Frieden gemeint habe. Es ist Verantwortung. Denn es ist ja sehr leicht, es ist sehr easy, sich in der Opferrolle zu halten und zu sagen, ich kann ja eh nichts dafür. Ja? Und wenn ich mir anschaue, was da alles passiert. Und wenn ich im Grunde eigentlich eingeimpft bekommen habe seit Generationen, dass wir als Spezies schlecht sind, dann macht das auch überhaupt keinen Sinn, etwas zu tun. Und das ist das Wichtige an diesem Thema, dass wir den Menschen wieder mitteilen, doch, es macht sehr wohl Sinn. Denn wir sind im Grunde gut und es gibt in diesem Buch, das ist ja das Geniale an diesem Buch, also er debunkt so ein paar heilige Kühe, die es da gibt, wissenschaftliche heilige Kühe, die ja bis heute noch Goldstandard sind, ja, die uns erklären sollen, warum wir Menschen schlecht sind. Die kamen größtenteils in den 60er Jahren raus, das war eben die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, das war dieser Adolf Eichmann-Prozess. Das war, als Hannah Arendt ihr Buch geschrieben hat. Da war so eine Zeit, in der man der Gesellschaft irgendwie erklären musste, wie die Nazizeit überhaupt entstehen konnte. Und dann mussten da Experimente her, dann mussten da wissenschaftliche Ergebnisse her. Ja. Und einer von denen war Stanley Milgram mit diesem berühmten Milgram-Experiment, das, denke ich mal, wirklich jedem bekannt ist. Mhm. Und das ist auch so ein Ding, wo ich dann eben über Jahre hinweg gesagt habe, okay, gut, ja, ich kann was auch immer philosophieren, aber da steht's. Ja, Wissenschaftler hat ein Experiment gemacht und da kommt raus, die Leute sind einfach nur obrigkeitshörig und sobald einer mit einem weißen Kittel einem was sagt, er soll es tun, macht er das auch. Eingepflanzte, unbewusste Grausamkeit des Menschen ist einfach nun mal da und da kommen wir nicht drum rum. Und dann kommt dieser Mann einfach auf die Idee, da mal echt zu recherchieren. Der hat 6 Jahre lang an diesem Buch geschrieben. Ja? Und 50 von ca. 450 Seiten sind reine Quellenangaben. Es ist exzellent recherchiert, dieses Buch. Und dann hat er einfach mal reingefragt. Ja? Hat recherchiert, hat auch mit Leuten gesprochen, die noch aus der Zeit da waren. Und dann kommt da einfach eben mal so raus, dass das bei weitem nicht so war, wie dieses Experiment, wie das publiziert worden ist dann. Ja? Nein, die Leute wurden zum Teil bestochen, dass sie so handeln mussten. Oder viele haben dann eigentlich gesagt, nee, also die haben irgendwie schon geahnt, dass das ein Experiment ist, ja, und haben dann einfach nur ja, mitgemacht, ja, weil sie dafür bezahlt worden sind. Aber so wie das dann publiziert worden ist, als der Mensch ist grausam, da war das bei weitem nicht. Da gibt es noch andere Beispiele, die Stanford University Experiment zum Beispiel auch, ja, was auch sehr berühmt ist. Auch hat er einfach sich darauf konzentriert, hat reingeschaut, war das denn wirklich so? Und da kam auch raus, nee, die wurden bestochen, die Leute. Die wurden angestachelt, extra grausam zu sein, die Wärter zum Beispiel, ja, in diesem Experiment. Und so weiter. Es gibt da viele, viele Beispiele in diesem Buch und das, muss ich sagen, das hat mich so dermaßen befreit. Ah, endlich kommt einer mal auf die Idee und schaut mal genau nach, weil das hat sich keiner die Zeit genommen bis jetzt. Ja. Und da kommen wir zum nächsten Thema. Was von all dem, was uns erzählt wird, können wir eigentlich wirklich glauben? Ja? Also wir kommen hier von einem zum nächsten, zum einen zum nächsten. Um deine Frage zu beantworten, was können wir dafür tun? Ja, erstens mal, traut euch zu hinterfragen. Glaubt einfach mal gar nichts. Und mit der KI jetzt im Vormarsch, ihr könnt schon mal überhaupt nichts mehr glauben. Ja, man kann einfach gar nichts mehr glauben, außer was ich tatsächlich erfühlen kann. Und ich denke mal, da geht es ein Stück weit hin, dass wir wieder uns in die Lage versetzen, mehr zu spüren, mehr zu erfühlen. Und diesen inneren Kompass mal wieder auszugraben. Ja? Und dafür sorgen, dass die Kinder zum Beispiel das auch mitgeteilt bekommen, was richtig ist und was falsch ist. Denn es gibt einen Unterschied zwischen gut und böse oder richtig und falsch. Ja, ich bin kein Mensch, der in gut und böse Dingen denkt, aber richtig und falsch, ja. Aber das muss man erspüren. Und das sind die meisten Leute eben einfach nicht mehr imstande dazu, weil sie zugeschüttet werden mit Kram. Konstant unterhalten, rechts, links, oben, unten, konstant Unterhaltung. Und ja, hier, ja, weglegen.
Also ich glaube mal, dass du das ist das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist das sogenannte Selbstvertrauen. Also sich selbst vertrauen zu können. sein eigenes Navi für sein eigenes Leben zu bauen und die Last des Gewordenen, des Konditionierten, des Geframten, des völlig Verwirrten, was die Realität angeht, zu erkennen und sein zu lassen. Das Seinlassen des Ganzen ist einfacher als das zu erkennen. Also das ist ja eine Selbstlüge, die wir Menschen erleben. Also ich habe das auch gemacht und ich habe eine riesige Selbstlüge erlebt. Ja, da war ich noch ziemlich jung und habe gemerkt, boah, das kann doch nicht wahr sein, dass das so ist. Also mein Aufwachmoment war ein spezieller Film über den Mord von John F. Kennedy. Den habe ich auf meiner YouTube-Seite NichtKampfTV, da ist er auch veröffentlicht. Und der ist sehr unbekannt in Deutschland. Und ich habe damals das Glück gehabt, auf VHS-Kassette den aufzunehmen, 80er Jahre. Der wurde nie wieder ausgestrahlt, in Amerika wurde der verboten. Okay. Weil der sogar anhand von Bildern zeigt, welche Personen tatsächlich geschossen haben. Das war ein Polaroid und das haben die damals schon vergrößert und genau und wissenschaftlich und so weiter. Und dann hast du da gesehen, wer dort geschossen hat. Und genau in dem Moment, wo Kennedy erschossen wurde, hat dieser junge Soldat auf seine Kamera gedrückt und hat das festgehalten, hat das aber gar nicht gewusst. Hat das überhaupt nicht gewusst. Ja, und dieser Film ist voll von solchen ganz erstaunlichen Sachen. Und ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass das so ist. Und das war mein Aufwachmoment, das war nicht 9-11 oder sowas. Und da war ich noch ziemlich jung, da war ich 18, 19, 20, 22 vielleicht, ich weiß das nicht mehr genau. Und da habe ich festgestellt für mich, dass ich denen nie wieder traue, dass ich da nicht trauen darf. Und dass ich hatte dann auch die richtige Regierung, Helmut Kohl war an der Macht, also das war sehr, sehr offensichtlich, was da passiert. Und hat mich da quasi nur unterstützt. Mir zu vertrauen und so bin ich halt auch selbstständig geworden in meinem Leben und so weiter. Also ich will nur damit sagen, ich weiß, das ist aus meinem Leben heraus, es ist ein wahnsinnig anstrengender Prozess auch, da rauszukommen und sich selbst zu vertrauen und ein eigenes Navi für das eigene Leben zu bauen, weil das bedeutet auch herauszufinden, wer bin ich und wofür bin ich eigentlich hier? Also welche Eigenschaften bringe ich mit? Und sind die nützlich für die Gesellschaft? Wenn sie nützlich sind, ja, dann baue ich sie doch aus. Und sie sind meistens nützlich. Meistens sind die Eigenschaften, die Menschen haben, nützlich. Und dann baue ich die doch aus. Und genau aus diesen Eigenschaften, die die meisten Menschen zu unterdrücken haben im Laufe ihres Lebens, um sich anzupassen an den, ich muss meinen Kühlschrank voll machen und arbeite auf einer Tankstelle oder ich arbeite im Büro oder ich bin Beamter im Finanzamt, will ich aber eigentlich gar nicht. In Wirklichkeit will ich Boote bauen und all diese Dinge. Das muss man erstmal für sich wirklich erkennen wollen und realisieren können. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und dann komme ich in dieses Selbstvertrauen ja hinein, dass ich mir ein Navi aufbaue, wo ich mir, ich sag mal, im Laufe der Jahre wirklich fast bedingungslos vertrauen kann. Ne?
Ja, es geht ums Wollen, wie du schon sagst. Und das ist eine Sache, die, wie wir vorhin schon gesagt haben, extrem schwer ist, weil sie eben Verantwortung mit sich bringt. Ja? Und die gebe ich immer sehr gerne lieber ab. Ja? Da zeige ich immer gerne mit dem Finger irgendwo hin. Sind es die Banken, sind es die Politiker, sind es Bebabo, meine Eltern, was auch immer. Ja, aber bloß ich. Und das ist schmerzhaft. Ja, dieser Aufwachprozess ist zum Teil schmerzhaft und deswegen wird er vermieden. Und einfach weil er endlos ist, ja, da gibt es kein Ende, das ist ein lebenslanger Prozess. Ich bin sogar der Meinung, das geht weit über diese körperliche Existenz hinaus. Ja, ich bin der Meinung, das ist die Verantwortung der Seele. Hm. Und die wurde uns so mitgegeben, wir erinnern uns wieder daran im Laufe unserer Lebenszeit und dann vergessen wir das wieder in dem nächsten Leben, erinnern wir uns wieder daran. Und ein Stück weit arbeitet die Seele ein Stück weit weiter. Und auch nochmal ein wichtiges Thema, das ist nochmal ein anderes Fass, was man hier aufmachen kann. Ist das Thema Angst vor dem Tod. Das ist ja auch etwas, was in unserer Gesellschaft immer tabuisiert wird. Ja? Und eine der Klaviaturen, nach der wir konstant bespielt werden, denn solange ich noch so etwas wie Angst vor der Beendigung dieser momentanen Daseinsperiode habe, kann man mit mir machen, was ich will. Aber sobald ich mich mit dem Thema Tod beschäftige und mal drüber nachdenke, was es denn eigentlich wirklich ist, und dann eben auf mich mit anderen Religionen befasse, zum Beispiel mit anderen Weltansichten befasse, mit seit Jahrtausenden existierenden Geschichten, dann kann ich nicht mehr umhin, als tatsächlich das als zumindest als Gedankenexperiment anzunehmen, dass das hier eben nicht das Einzige ist, ja? Sondern wir in einer Illusion namens Zeit gefangen sind, der wir einen Rahmen geben, im, sagen wir mal zwischen 80, 90 Jahre maximal, in der wir Erfahrungen machen dürfen, wofür wir unsere Sinne haben. Und das Ganze dann, wenn wir dann in der Kiste liegen, dann aber einfach weitergeht. Ja, und sobald ich diesen Gedankengang zulasse und mir erlaube, da einfach über den Tellerrand hinaus zu gucken, dann kommen automatisch sehr schnell Gedanken wie die vorhin angesprochenen, ja, aber kann ich mir eigentlich selbst vertrauen? Ja, kann ich. Und das ist wunderschön. Es ist schmerzhaft zum Teil, aber das ist eben Teil dieses Prozesses. Ja, es ist eben nicht alles zuckersüß, im Gegenteil sogar. Und wenn mir Leid widerfährt, großes Leid widerfährt, dann macht es keinen Sinn, jetzt drüber nachzudenken, wie würde ich dann handeln, wenn. Ja, das machen wir immer ganz gerne, um uns erklären zu wollen, wie erkläre ich zum Beispiel jemandem, dessen Kind ermordet worden ist. Ja? Wie erklärt man, weil das sind ja die Extremsituationen, wo wir uns dann immer ganz gerne wieder zurücksetzen und sagen, nee, es gibt ein gut funktionierendes Antwortkonstrukt, das ist nämlich genau das, wir Menschen sind schlecht. Auf die Weise können wir uns dann auch solche Dinge erklären, ja, wirklich übel, dass einem widerfährt. Aber was ich immer sage ist, es ist nicht meine Position, jetzt jemandem oder dir zu erklären, wie ich jemand anderem erklären würde, der sein Kind gerade verloren hat. Ne? Dieser Mensch ist dann dort, an diesem Moment, zu diesem Zeitpunkt, und dann wird er sehen, wie er darauf reagiert und was mit ihm passiert. Aber ich kann nicht darüber in Theorie nachdenken, wie man Gräueltaten erklären kann auf 1000 Kilometer Entfernung zum Beispiel. Ja? Das ist auch sehr wichtig, das zu verstehen. Denn ich kriege dann immer die Antworten, wenn ich solche Dinge erzähle, dann sagen sie immer, ja, du hast ja leicht reden, mein Freund. Ja, du bist behutsam aufgewachsen, du hast eine gute Familie gehabt, du lebst in Friedenszeiten, guck mal nach Gaza. Erklär mal einem von denen da, was du gerade alles erzählen willst. Der Mensch ist gut und so weiter. Ja, aber es ist nicht meine Aufgabe, das zu tun. Ich käme auch nie im Leben auf die Idee, nach Gaza jetzt zu gehen und den Leuten zu erzählen, dass der Mensch gut ist. Also diese Differenzierung ist sehr wichtig. Es ist nicht meine Aufgabe, das zu tun, aber es ist sehr wohl meine Aufgabe, es zu leben. Für mich zu leben. Und dann darüber zu sprechen. Denn ich bin mir am selbst, ich bin mir selbst der Nächste, ja. Wir sind zwar alle eins, das glaube ich auch, aber dennoch haben wir immer die Verantwortung für das, was wir denken, fühlen, sagen und handeln. Und genau diese Abfolge. Und solange wir uns daran halten, und diese Information weitergeben, ist Frieden möglich. Bin ich fest davon überzeugt.
Das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade sagst, nämlich, ich erlebe das, ich habe ja das Nichtkampfprinzip begründet. Und ich bekomme ständig, heute noch, so Antworten wie, ja, dann fahr mal nach Gaza oder fahr mal dahin, mach mal dies, mach mal jenes. Und es ist eine grundsätzlich falsche Vorstellung, und die ist konditioniert, dass es ein Mittel gibt, das wirken soll. Aber ich selbst bin nicht tätig dabei. Und genau das Umgedrehte ist die Wirklichkeit. Das Nichtkampfprinzip, so wie der Frieden an sich, ist kein Ding, das von außen kommt, sondern du musst dich dafür entwickeln. Das Nichtkampfprinzip macht etwas mit dir, wenn du dich dafür interessierst. Es ist nicht an den anderen gerichtet. Und das ist mit ganz, ganz vielen Dingen so. Die sind nicht an andere gerichtet, sondern die sind an dich gerichtet. Du sollst sie in deinen Entwicklungsplan involvieren, einbinden, einbeziehen. und nicht erwarten, dass es andere für dich machen. Das wird nicht passieren. Und das ist ein ganz großer Fehler im Denken von ganz vielen Menschen. Aber das nehme ich ihnen nicht übel, weil sie sind so konditioniert worden, dass sie autoritätshörig, untertanmäßig und immer den anderen anhimmeln, dass er nun Donald Trump wird die Welt retten. So, ne, er wird den Frieden bringen und ich weiß nicht was noch alles, ne, wollen wir mal gucken. Das hat ja nichts mit Donald Trump zu tun, ob er den Krieg in der Ukraine mit Russland, sondern das sind ganz andere Leute am Gange und ganz andere Menschheitsschicksale sind dort involviert. Die haben mit Amerika nicht mal mehr etwas zu tun, obwohl der Amerikaner ja die Bomben liefert. Das will ich jetzt nicht wegdenken oder so. Aber das Hauptthema ist, es hat mit mir zu tun. Ich muss es in mein Leben involvieren. Und es hat nichts mit einem anderen Menschen zu tun. Das ist das Einfachste ist doch die Beziehung zwischen, jetzt sage ich mal, Mann und Frau. Wenn ich etwas mache für die Frau, dann mache ich es für die Frau. Wenn ich erwarte, dass die Beziehung anders wird, dann kann ich die Verantwortung nicht an den anderen abliefern, sondern ich muss es selber aktivieren in mir, das zu wollen und das umzusetzen. Und das bedeutet immer, dass ich den anderen frage, wie war das denn? Ach so, ja, das wollte ich ja gar nicht und so weiter. Und solche Dinge. Und ich muss mich selbst dafür entscheiden zu sagen, okay, ich nehme das selbst in die Hand und mache es selbst. Und es ist an mich gerichtet und nicht an die anderen.
Ganz genau. Also das ist ja auch, wenn wir sagen, die sogenannten Eliten, ja, wir sagen also die, wo ja von uns keiner genau weiß, wer es eigentlich wirklich ist. Man kann den Finger irgendwo hinzeigen, sagen, ja, das sind einfach alte Weltadels, Familien etc. Aber, weißt du, diese Leute, die da am Drücker sitzen, die doch sehr wohl örtlich zumindest in die City of London und nach New York geordnet werden können, ja, so rein örtlich gesehen. Aber dass diese Menschen imstande sind, das zu tun, was sie getan haben, warum können sie das? Weil sie es können. Weil wir es ihnen lassen. Genau. Ja, denn warum sollen sie es denn nicht tun? Ja, wir lassen sie. Also das ist für mich. Es ist so ein paar Worte, die einfach gesagt sind, aber ich denke mal, es ist sensationell, dieses Gedankenspiel einfach mal zuzulassen. Nein, wir lassen sie jetzt nicht mehr. Wir gehen da jetzt, wir auf energetischer, auf gedanklicher, auf seelischer Ebene entscheiden wir uns jetzt, ist eine Entscheidung entfernt. Wir entscheiden uns jetzt, diesen Menschen diesen Spielraum nicht mehr zu lassen. Denn wie gesagt, das kommt ja auch oft, sehr oft zu sprechen. Ich denke mal, eines unserer Probleme ist, wir wissen immer noch nicht, wie viele wir eigentlich wirklich sind. Und wir zerstreiten uns immer am schnellsten. Und was ich auch immer interessant fand, warum ist es denn eigentlich immer möglich gewesen, dass der Faschismus immer reibungslos funktioniert hat, wohingegen die linke Seite, ja, sich konstant zerstritten hat. Immer wieder. Weshalb der Faschismus durchmarschieren konnte. Und das sieht man ja auch heute wieder. Ja? Zum Beispiel in unserer Medienblase hier gibt es ja auch Zankereien hier und da. Ja? Es ist immer noch, also es hat sich ja da nichts geändert. Ja? Ich übernehme die Verantwortung meiner Informationsbeschaffung. Ja, ist ja auch ein wichtiges Thema. Wo schaue ich hin? Was schaue ich mir an? Auch selbst in unserer Blase hier. Aufpassen, was du da anschaust. Ja, das ist ja, da wird auch viel gespielt. Da wird auch viel, da ist viel Macht dahinter, viel Macht, Machtkämpfe dahinter. Im Endeffekt such nicht wieder nach einer heiligen Kuh, der danach folgen kannst. Ansonsten rennst du wie die Schafherde von rechts nach links, von links nach rechts. Übernimm Verantwortung für das, was du konsumierst. Und das, gut, kommt inzwischen durch, was Essen angeht, etc. Aber vor allem auch, was die Informationen, die du konsumierst. Und nimm Abstand von der Technik, soweit es geht. Das sind so die Sachen, die ich jetzt spüre. Und man merkt es aber auch, es kommt. Also immer mehr Jugendliche sehe ich jetzt zum Beispiel auch, die nicht mehr nur stundenlang den ganzen Tag am Telefon hocken, sondern Fußball nehmen, rausgehen. Es fängt langsam wieder an. Ich weiß nicht, was das war. Lass das die letzten 30 Jahre sein, wo wirklich sich, wo wir uns irgendwo eingefangen haben in eine Richtung. Es wird wieder, also vor allem mit der KI. Jetzt, jeder hat so ein bisschen das Gefühl, oh oh, was ist das denn? Was kommt da auf uns zu? Ja. Und es überlässt uns wieder, die KI ist was Interessantes, es überlässt uns wieder den Spielraum, den gedanklichen Spielraum zu überlegen, wie nutzen wir das? Ja. Wird dieses Ding uns auffressen in den nächsten 5 Jahren? Oder ist das im Endeffekt eigentlich nur wieder eine weiterer Ausdruck unseres Seins, nämlich der Verknüpftheit und der Kreativität? Und ich bin fest gewillt, es so zu sehen, nämlich als eine Möglichkeit, uns anderen Dingen zu widmen, weil uns repetitive Arbeiten einfach abgenommen werden. Ich denke mal, das ist der Evolutionssprung, den wir hier gerade durchmachen.
Ja, die beste Idee nützt nichts, wenn sie nach Schublade schmort und ich nicht die Möglichkeit habe, sie ins Leben zu rufen. Da kann die schlechteste Idee 1 Milliarde im Rückhalt haben und die wird realisiert. Was daraus folgt ist, was du gerade mit der KI gesagt hast, ich höre auch viele Leute, die oh je und so weiter. Man muss sich beteiligen daran. Das ist etwas, was die Leute einfach vergessen haben. An der Demokratie muss ich mich beteiligen. An der KI muss ich mich beteiligen. An der Beziehung muss ich mich beteiligen. An der Bildung muss ich mich beteiligen. An meinem Lebensplan muss ich mich beteiligen. Ich darf nicht wie ein Blatt im Wasser daherschwimmen und keine eigene Reaktion und Aktion haben. Ich darf nicht wie ein Ping-Pong-Ball unwissend durch die Welt laufen und hier und dort ankommen und gar nicht wissen, was überhaupt los ist. Der Mensch hat Verantwortung für sein eigenes Leben und die sollte er übernehmen. In der Politik gibt es die Verantwortung eigentlich nur für die sogenannten Unternehmer. Also die Unternehmer haben mehr Freiheit, weil sie mehr Räume und mehr Kreativräume machen und weil sie auch mehr Geld haben und sich mehr Luxus gönnen. Das nennen wir Freiheit. Hat mit Freiheit nicht viel zu tun. Aber so sind wir konditioniert. Also Freiheit bedeutet Teilhabe an dem, was in mir aktiviert ist oder ich aktivieren kann und das ich mit Aktivitäten füllen kann. Und da bedarf es das, worüber wir auch geredet haben, also über diese Selbstsicherheit zu sagen, wie komme ich zu mir selbst und wie packe ich das Ganze an? Wie mache ich das überhaupt? Und wie komme ich von den alten Konditionierungen weg? Also Katharsis ist da so ein Schlagwort, ne? Selbstreinigung und so weiter. Und wie komme ich davon weg und mache dann mein eigenes Ding, wie man so schön sagt?
Ja, es ist es gibt ja immer diese interessante Unterteilung der Gesellschaft in 30, 40, 30. Ja. Also die unteren 30, in Anführungsstrichen unteren, das sind die Leute, die einfach auch bei Corona ganz vorne mit dabei waren. Das sind die kriegst du nicht mehr eingefangen. Ja. Die werden dann einfach, keine Ahnung, sobald hier irgendwas passiert, werden sie dann über den Jordan gehen. Dann hast du die anderen 30% auf der anderen Seite. Das sind so unsere Blase hier, wo zumindest schon mal sehr gut in eine Richtung gedacht wird und so in eine konstruktive Richtung gedacht wird. Ja. Und dann hast du die 40 in der Mitte, die sitzen auf dem Zaun, gucken nach rechts und links und wissen noch nicht, wo sie hin sollen. Ist das jetzt wirklich alles fake? Oder bleibe ich doch lieber in meinem gewohnten Gedankenfeld? Wir Menschen sind schlecht, daraus folgt, es macht überhaupt keinen Sinn, sich zu bewegen. Und was sagt denn der Nachbar? Und wenn man an denen arbeitet, Dinge wie dieses Buch zum Beispiel vorstellt oder sehr einschlägige Webseiten oder ja, Bücher, einfach Literatur gibt und die einfach dann so ganz langsam rüberzieht auf unserer Seite, dann haben wir eine enorme, große kritische Masse. Und dann wird sich das Blatt von alleine drehen. Da bin ich mir 100% sicher.
Sebastian, danke für deine Zeit.
Ganz lieben Dank, Rüdiger, für diese Einladung, für diese Chance, dieses Thema, das mir wirklich am Herzen liegt, und in die Leute bringen zu können. Ganz lieben Dank.
Das war eine weitere Ausgabe Empathie, heute mit Sebastian Bölger.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.